mich dann so hinter ein Auto gesetzt und gemerkt, ja, ich schaue dann zwar oben raus, aber unten komme ich noch nicht ran an das Gaspedal, und habe mir das aber ganz fest vorgenommen und gesagt, doch, diese Sprengstoffausbildung, die mache ich, das ist dann mein Lebenssinn.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Florida Zimmermann. Florida wächst in den Wirren des libanesischen Bürgerkriegs auf und die Leere des Kriegsalltags bekommt einen neuen Sinn, als sie sich als Achtjährige einer Terrormiliz anschließt. Sie besucht eine Koranschule, radikalisiert sich, schmuggelt Waffen und plant irgendwann bei einem Sprengstoffanschlag einen Märtyrertod sterben zu wollen. Zu beidem ist es zum Glück nicht gekommen. Aber erstmal herzlich willkommen, Frau Zimmermann.
Danke. Hallo, Herr Steinbrecher.
Ja, vielen Dank, Frau Zimmermann, auch für Ihr Vertrauen, dass Sie mit uns über dieses Thema reden. Wie ist es eigentlich heute für Sie zu sehen und zu wissen, Sie sind dieser Welt ja entkommen, Sie sind auch dieser Radikalisierung entkommen, aber die Konflikte und den Krieg und auch die Radikalisierung, die gibt es immer noch? Wie ist das für Sie, das so wahrzunehmen?
Der Nahostkonflikt im Moment ist für mich sehr schwierig. Es ist ja in dem Sinn nie ganz ruhig gewesen dort. Und das hat mich nicht immer so mitgenommen wie dieses Mal. Mhm. Aber die Gefühle, da kann man gar nicht so richtig sagen, was man fühlen soll. Also für mich ist das sehr schwierig, wirklich mitzuteilen oder selber zu fühlen, zu spüren, wie fühle ich mich? Wie geht es mir dabei?
Um das zu verstehen, dass Ihnen das schwerfällt, ist es ja gut, wenn wir Sie noch ein bisschen näher kennenlernen. Ne? Denn als Kind den Märtyrertod sterben zu wollen, das ist ja für die meisten zum Glück unvorstellbar. Aber um sich das vorstellen zu können, müssten wir auf Ihre Vorgeschichte schauen. Ich habe gesagt, Sie sind aufgewachsen in den Wirren des libanesischen Bürgerkriegs. Ihren leiblichen Vater haben Sie nie kennengelernt. Was wissen Sie heute über ihn?
Über meinen leiblichen Vater weiß ich eigentlich nach wie vor nicht sehr viel. Mhm. Ich weiß nicht mal so recht, ob meine Mutter wirklich verheiratet war mit ihm. Ich habe ihn nie getroffen, habe ein bis zwei Fotos, die mir ein bisschen zeigen, wie er aussieht. Mhm. Aber sonst weiß ich nicht sehr viel über ihn.
Ihre Mutter hat ja danach einen Mann kennengelernt, der sie adoptiert hat. Dann ist die Gewalt zwischen Christen und arabische Nationalisten im Libanon eskaliert. Ihr Adoptivvater ist geflohen nach Deutschland. Sie sind mit ihrer Mutter nachgekommen. Aber ihr Adoptivvater wurde danach wieder abgeschoben, war also nur kurz da. Und ihre Mutter und sie landen dann in Gelsenkirchen, wo sich ein Pastorenpaar einer Freikirche ihrer annimmt. Erzählen Sie mal, wie haben Sie diese Zeit bei dem Pastorenehepaar in Erinnerung?
Ja, die Zeit bei Ihnen habe ich wirklich sehr gut in Erinnerung. Das war für mich so ein Zuhause mit Struktur, mit Regeln, die mir auch gut taten, aber auch mit Kindern, wo ich Zeit mit ihnen verbringen durfte, wo ich nicht alleine war unter Erwachsenen. Ich habe sehr viel vom christlichen Glauben mitbekommen, war zwar Muslima, weil meine Mutter auch Muslima ist, aber sie hat das nicht so ausgelebt. Mhm. Und in dieser Familie da war ich natürlich viel mit ihnen auch in der Kirche, also wir waren in der Sonntagsschule, in der Kinderstunde, und da habe ich sehr viel von der Bibel gehört, also Geschichten aus der Bibel, und das war für mich eigentlich eine sehr schöne Zeit, wenn ich mich daran zurückerinnere.
Wenn Sie so sagen, das war ein Zuhause für mich, so mit Struktur, hat sich das für Sie schon wie Familie auch angefühlt?
Ja, damals vielleicht noch nicht mal so richtig. Also ich habe da gewusst, dass ich, wo ich hingehöre, also dass ich zu meiner Mutter gehöre in dem Sinn. Aber die Zeit bei ihnen konnte ich natürlich alles, was bei meiner Mutter schwierig war, auch vergessen. Und ich war natürlich einfach das Pflegekind, hatte vielleicht manchmal auch einen speziellen Status deswegen. Mhm. Aber es gab mir eine Sicherheit, wie vielleicht in einer Familie erwartet wird.
Sie haben gesagt, Ihre Mutter hat Ihren Glauben nicht so ausgelebt. Was bedeutet das? Also wie gläubig war sie denn?
Ja, also eigentlich gar nicht. Also wenn man Muslima ist, dann glaubt man schon, dass es einen Gott gibt und dass man sich dann mal auch ja, rechtfertigen muss vor ihm, aber sie hat das nicht in ihrem Leben irgendwo gelebt oder darüber gesprochen. Es war weit weg, aber wenn man sie gefragt hätte, ob sie an Gott glaubt, dann hätte sie natürlich ja gesagt. Das gehört einfach dazu.
Aber so rein äußerlich, gar nicht. Rein äußerlich, so, wie war sie gekleidet? Wie, damit ich mir sie so vorstellen kann?
Also eigentlich sehr modern, sehr auffällig. Ja, so jemand, der eigentlich sehr viel Lebensfreude ausstrahlt mit seiner Ankleidung, genau.
Was heißt denn auffällig? Jetzt bin ich ja doch neugierig geworden.
Ja, also ich kann mich erinnern, auch später mal, als das dann wirklich ein Thema war im Libanon, wo sie ja sich tatsächlich etwas anders hätte ankleiden sollen, hat sie mal wirklich ganz, ganz enge Jeans, die einen Glitzer-Schimmer hatten. Und ja, da ist sie mit denen aufgetreten und war sehr kurzärmlich, eng angezogen, und das ging natürlich eigentlich gar nicht in einem muslimischen Gebiet. Genau.
Verstehe. Sie waren da bei diesem Ehepaar in Gelsenkirchen und Sie haben schon gesagt, Sie haben auch viel über den christlichen Glauben dort erfahren. Was hat denn Ihre Mutter dort gemacht? Also konnte sie arbeiten oder hat sie viel Zeit mit Ihnen verbracht? Wie war das?
Ja, genau. Nein, das war eben das Problem. Sie hatte sozusagen keine Zeit für mich. Sicherlich nicht nur, weil sie arbeiten ging. Sie hatte auch Schichtarbeiten, wo sie auch in der Nacht arbeitete und ich da alleine war. Das war für mich sehr, sehr schwierig und herausfordernd. Aber sie war auch mit ihrem eigenen Leben sehr beschäftigt. Also sie war so beschäftigt, auch ihren eigenen Halt zu finden, die Liebe zu finden ihres Lebens. Ich war immer unterwachsen, da gab es keine Kinderprogramme, abgesehen davon, dass das in unserer Kultur, glaube ich, so oder so nicht so war damals. Da hat man sich auch nicht so auf ein Kind eingelassen. Aber nee, das war nicht wirklich so, dass sie Zeit für mich hatte, und ich habe sie auch nicht oft gesehen. Also sie war in Deutschland war sie viel am Arbeiten, viel unterwegs, und hat mich am Wochenende geholt, und im Libanon war es dann eigentlich nicht viel anders. Wenn sie nicht arbeiten ging, war sie sonst auch viel unterwegs.
Also das heißt, da in Gelsenkirchen, Sie haben sich schon wohlgefühlt in dieser Familie, auch angenommen. So richtig, es war ihr Zuhause, aber es war nicht ihre Familie, und ihre Mutter, die ihre Familie war, war zwar da, aber nicht so präsent, dass sie ihnen so richtig nah sein konnte, ne? Und Sie haben ja dann den Kindergarten und die erste Klasse in Deutschland besucht. Dann lief die Aufenthaltsgenehmigung für Sie und Ihre Mutter ab. Sie waren dann kurz bei Verwandten in Kuwait. Anschließend mussten Sie aber ins Kriegsgebiet im Libanon zurück. Und dort hat inzwischen der Stellvertreterkrieg zwischen Palästinensern und Israel getobt. Sie waren in dieser Zeit 8 Jahre, also und weitgehend sich selbst überlassen. Sie haben das gerade ja schon beschrieben, weil Ihre Mutter auch anderweitig beschäftigt war und nach einer Liebe gesucht hat und nicht so ganz präsent für sie war. Wie und wo haben Sie und Ihre Mutter denn damals gelebt? Also welche Bilder tauchen auf, als Sie dann zurück im Libanon waren?
Ja, das sind sehr viele Bilder. Also am Anfang waren wir fast nie zusammen unterwegs. Also da hat sie mich oft bei Verwandten oder Bekannten deponiert und ist dann eben Arbeit und ein Zuhause suchen gegangen. Und ich wusste dann auch nicht, wann sie wieder zurückkommt, ob sie da länger wegbleibt oder wann sie wieder zurückkommt. So. Und ja, dann fing es eigentlich an, dass wir so eine Station nach der anderen besuchten oder lebten, in einer Station nach der anderen lebten. Also wir haben einmal in einem Schulzimmer, in einem verlassenen Schulhaus gelebt, wir haben in einem Keller gelebt, und am Schluss haben wir dann wirklich ein Zuhause gefunden in den Vororten von Beirut. Das waren eigentlich früher so Ferienorte, es waren aber dann in der Zwischenzeit eher so die Slums von Beirut. So haben wir uns natürlich nicht gefühlt, das kam dann erst viel später, als ich das gemerkt habe, das war ja das Armenviertel von Beirut. Und dort war dann mein Zuhause, genau.
Und hatten Sie da ein Zimmer oder beschreiben Sie mal dieses Zuhause? Welche Bilder kommen da?
Ja, genau, das war ein Zimmer. Und in dem lebten wir, also da lebten wir und aßen wir, und war alles dort, und ein kleiner Abteil war dann die Küche. Das war nicht ein Raum für sich in dem Sinn mit einer Tür, und daraus kam dann auch noch gerade das Badezimmer, und wir hatten einen kleinen Garten, der meiner Mutter sehr wichtig war. Da hat sie sehr viel immer Wasser verbraucht dafür, obwohl wir keins hatten. Mhm. Aber so sah es dann aus, genau.
Also klein, die beiden Betten in dem Raum, die Küche in dem Raum. Aber der Garten war ihrer Mutter wichtig. Also doch so ein bisschen das Gefühl, ein Zuhause schaffen zu wollen, war da, höre ich so raus, oder?
Ja, genau. Pflanzen, ja? Pflanzen waren für sie immer wichtig.
Ja. Musste ihre Mutter, wenn Sie sagen, im Nachhinein wissen Sie, das war eigentlich das Armenviertel, musste ihre Mutter dann auch einfach sehen, wie sie sie durchbekommt? Also, dass sie überhaupt ernährt werden im wahrsten Sinne?
Ja, also ganz ehrlich, ich frage mich heute manchmal noch, woher ist das Geld dann gekommen? Sie hat schon auch gearbeitet, weil sie unbedingt wollte, dass ich in eine Schule gehen kann und es nicht eine öffentliche Schule ist, weil sie wollte eigentlich, dass ich eine Ausbildung bekomme, was sie nicht hatte. Und das war ihr so wichtig, dass sie schon Arbeit gesucht hat, aber sie war auch immer wieder ohne Arbeit. Und manchmal wussten wir auch nicht, ja, wovon wir essen sollten. Also da, ich kann mich erinnern, wir hatten mal genau noch so viel Geld in der Brieftasche, dass sie sich damit ein Paket Zigaretten kaufen konnte. Und das hat sie dann auch gemacht und mehr hatten wir nicht. Genau.
Also da war wirkliche Not da. Und ja, das ist natürlich dann für sie, wenn das Geld zum Essen fehlt, die Zigaretten werden noch gekauft, aber man sieht, das ist eine Notsituation. Irgendwann klopfte es dann an ihrer Tür. Es war ein Mitglied der sogenannten Amal-Miliz. Welchen Eindruck, ich weiß nicht, ob Sie diese Situation, diesen Moment noch in Erinnerung haben, aber welchen Eindruck hat das auf Sie als Kind gemacht? Mit 8 Jahren?
Als dieser junge Mann bei uns da geklopft hat, das war für mich spannend. Ich bin jemand, der sowieso sehr gerne Menschen hat und das gab so ein bisschen Abwechslung in unseren Alltag. Also er hat dann geklopft, ist gekommen und hat sich vorgestellt. Und es war ja noch so, dass er eine gute Nachricht hatte. Er wollte uns unterstützen, finanziell unterstützen, weil es ja hieß, dass mein Vater in der Zwischenzeit gestorben ist und ich eine Halbwaisenrente zugute hätte. Mhm. Und da ist man natürlich immer freudig, überrascht, dass man so etwas hört. Aber ich hatte auch sehr Freude an ihm, dass da mal jemand kommt und sich für uns beide interessiert und mich auch sieht.
Also, dass er Sie gesehen hat, wie Sie gesagt haben, wie hat sich das ausgedrückt?
Er hat mich wahrgenommen in dem Sinn, dass er gefragt hat, ob ich Interesse hätte, mit ihm mitzukommen und mal eine Koranschule zu besuchen, meine Religion kennenzulernen. Und er würde mir zeigen, wie man sich anzieht. Er könnte mir Kleider kaufen, die angebracht wären für mich, genau in dem Sinn. Mhm. Und ja, das hat mir natürlich schon was für mich eine willkommene Abwechslung in meinem Alltag und hat mich sehr interessiert. Und da war ich eigentlich sofort dabei und war einverstanden.
Also würden Sie sagen, er ist so nach und nach eine Bezugsperson richtig geworden? Ihre Mutter war ja nicht richtig präsent. Also wurde er so nach und nach auch wichtiger für Sie?
Ja, in dem Moment, als er mich gefragt hat, ob ich mit ihm mitkomme, war er natürlich für mich schon so etwas Besonderes, dass er mich überhaupt gesehen hat. Und meine Mutter war da auch vollkommen einverstanden. Für sie war das okay. Mhm. Und mit der Zeit wurde er sehr eine wichtige Person in meinem Leben. Ich nehme auch an, er hat wirklich so die Vaterrolle für mich eingenommen, weil er mich überall mit hingenommen hat und sich wirklich auch um mich gekümmert hat.
Was heißt denn überall mit hingenommen? Wo sind Sie dann mit ihm hin?
Ja, zuerst sind wir mal zu einer Schneiderin gegangen, die mir Kleider genäht hat, die nach dem islamischen Gesetz eigentlich so angebracht wären für mich. Und das war natürlich auch sehr ein besonderes Erlebnis. Konnte ich aussuchen, was ich für Stoff haben möchte. Dann hat er mit mir auch gerade Kleider gekauft, die jetzt nicht total typisch sind für eine Muslime, aber ein Kopftuch. Und hat mir gezeigt, wo er arbeitet, die Waffen, die sie haben als Miliz, wie sie für unser Land kämpfen. Und ja, so durfte ich dann mit der Zeit überall mit hin, genau.
Von außen
wo er war, war ich dann auch.
Von außen betrachtet ist das natürlich komplett was anderes, ne? Dass man die Kleidung zeigt, ist das eine, dass er ihnen Waffen zeigt, ist das andere. Ist es richtig, dass er nicht nur Mitglied dieser Miliz war, sondern auch der Anführer?
Er war der Anführer einer Einheit, die also, sie waren ja in so verschiedenen Zellen aufgeteilt, verschiedene Quartiere, und er war der Führer von einer gewissen Einheit, genau.
Wie wurden Sie denn da aufgenommen? Also Sie waren 8 Jahre, hatten Sie das Gefühl, ernst genommen zu werden, was in dem Alter ja auch wichtig ist, dass man sich für Sie interessiert, dass das auch für die anderen gilt oder galt?
Ja, das tatsächlich, weil ich so jung war, weil ich ein Mädchen war, das bereit war, mich da ganz reinzugeben. Also sie haben auch meine Begeisterungsfähigkeit gefühlt, und da wurde ich mit offenen Armen empfangen. Und ja, tatsächlich, man hat mich sehr ernst genommen. Also ich hatte was mitzureden, mitzusagen, und das war eigentlich für mich schon etwas sehr Besonderes.
Hatten Sie das Gefühl, was Sie auch gesagt haben, er wurde immer wichtiger, dass das mit der Zeit dann auch wieder eine Art Zuhause war? Eine, ja, oder vielleicht sogar diesmal sogar sowas wie eine Familie?
Ja, das war es wirklich. Also er war für mich eine Vaterfigur geworden. Ich wusste, ich kann mich auf ihn verlassen. Er achtet auf mich, er schaut zu mir, er will Gutes für mich. So habe ich das damals empfunden. Und die ganze Miliz, also diese ganze Zelle, diese Gruppe, die war für mich auch, ich kannte die Leute natürlich mit der Zeit auch gut, und die haben mich immer auch herzlich empfangen, wenn ich mal gekommen bin nach einer längeren Zeit, wenn ich weg war, in der Schule war. Und ich wusste, ich durfte immer dabei sein, und es war für mich wirklich ein Zuhause, ein Ort, wo ich das Gefühl hatte, hier bin ich jemand, hier habe ich meinen Platz. So kann man es vielleicht am besten erklären. Ich habe das bis zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig irgendwo empfunden. Und da in dieser Miliz hatte ich schon das Gefühl, hier habe ich meinen Platz, und mein Platz ist auch geschätzt. Also man ist dankbar, dass ich da bin.
Und Sie haben Vertrauen entwickelt zu dem Anführer dieser Einheit. Wie radikal war denn diese Miliz? Also welche Position auch zu anderen Gruppen haben Sie ihn vermittelt?
Also ich denke, wir waren sehr radikal unterwegs. Da gab es eigentlich nicht so ein Zwischengefühl zu irgendjemandem. Sie hatten ganz klare Vorstellungen, was einerseits eben war, dass es die Juden zu hassen gibt. Also Israel ist unser Feind Nummer 1, und den muss man hassen. Das war ganz klar, weil der ist verantwortlich für all das Leid, das wir haben. Auf einer anderen Seite aber auch den Hass zu den Christen oder den Christen gegenüber, weil die Verräter waren, weil sie sich nicht gegen Israel gestellt haben. Und man hatte auch ganz klare Vorstellungen, wie Christen so leben. Also, dass alle Frauen eigentlich ihre Sexualität frei leben mit allen Männern, dass es da nicht Treue gibt, dass die Männer alle eigentlich Alkoholiker sind. Das waren so die Vorstellungen, die Miliz mir eigentlich auch beigebracht hat, der Islam mir auch beigebracht hat.
Gab es denn auch sowas wie Propagandamaterial, also Filme oder andere Dinge, die Sie dann weiter und weiter in diesen Richtungen bestärkt haben?
Ja, sicherlich. Also es gab Filme. Es gab einen Film, der war von einem Libanesen gefilmt worden. Das war das einzige Mal, als ich mal ins Kino durfte. Oder wir gingen mal ins Kino. Die Kinos waren alle geschlossen in Libanon. Und da ging es ganz klar darum, wer der Feind ist und wie wir den Feind besiegen. Aber was viel krasser war, eigentlich nach jedem Anschlag, also nach jedem Feuerangriff, in dem wir lebten, nach jedem Massaker, das passierte, nach allem, was passierte, hat man eigentlich im Fernsehen, im öffentlichen Fernsehen, auch ganz klar die Fotos gezeigt, die Bilder gezeigt von toten Kindern, zerstörten Häusern, Koranbücher, die am Boden liegen, und hat dann das immer mit sehr trauriger Musik untermauert und eigentlich auch immer gesagt, das tut man uns an, von Israel, oder die Israel und Amerika tut uns das an. Das war schon etwas, was dann sehr ins Herz ging. Also ich denke, wir sind ein Volk, das auch sehr mit Musik lebt, und das hat man dann schon sehr innerlich gespürt.
Also das haben Sie aufgesogen, all das. Ist es richtig, dass Sie dann auch irgendwann voll verschleiert waren, also Chador getragen haben?
Ja, genau. Für mich war es einfach so, ich war halt schon mein ganzes Leben so nach dem, auf der Suche nach dem Sinn von meinem Leben. Ich habe immer danach gefragt, warum bin ich hier? Und als ich da in die Miliz reinkam, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich es langsam rausgefunden. Jetzt weiß ich, wo ich hingehöre. Und ich habe dann aber immer versucht, es noch zu steigern, weil ich ja gemerkt habe, diese Leere ist geblieben. Und ich habe mich zuerst verschleiert, dann habe ich den Shadow angezogen. Ich habe auch alles gemacht, was man mir gesagt hat, ohne das zu hinterfragen. Ich habe gefastet mit 8, obwohl man erst mit 9 muss. Das war für mich alles ganz klar und habe ich wirklich freiwillig gemacht. Also da hat mich niemand dazu gezwungen, aber das war diese Sehnsucht nach einer Antwort in meinem Leben, die war so groß, dass ich bereit war, eigentlich alles zu machen. Und der Shadow gehörte da dazu.
Also Sie waren vorher in Not, Sie waren oft allein und da hatten Sie plötzlich was gefunden. Hatte das denn auch eine andere Seite? Also wie konnten Sie der Miliz denn vielleicht auch nutzen? Wurden Sie von Malik und den anderen für Ihre Zwecke eingespannt?
Ja, mit dem Chado war ich natürlich sehr, war sehr praktisch, irgendwas zu transportieren, zu schmuggeln. Und das war naheliegend, dass ich da einfach Waffen mit transportieren konnte. Also wenn das mal in ein Krankenhaus war, wo Waffen verboten waren, oder einmal gingen wir über die syrische Grenze und da mussten sie auch ihre Waffen mitnehmen, sie konnten nirgends sein ohne die Waffen. Da konnte ich alles dann mitnehmen, ohne dass da jemand gefragt oder durchsucht hätte.
Haben Sie die Waffen auch selbst benutzt?
Ja, das war ein Teil der Ausbildung, die man hat, wenn man dazugehören möchte. Und das habe ich auch immer sehr gerne gemacht. Ich hatte da sicher auch nicht realisiert, was ich, oder besser gesagt, als Kind realisiert man wahrscheinlich den Tod auch nicht so ganz. Man hat zwar Angst vor dem Tod, aber was das bedeuten würde, einen Menschen umzubringen, versteht man, glaube ich, nicht wirklich. Das merke ich erst, dass man das im reiferen Alter einfach langsam merkt, okay, das ist so endgültig, dieser Tod, dieses Sterben. Und für mich war das eigentlich etwas ganz Schönes, dass ich da mit den Waffen üben konnte. Ich hatte eine Pistole und hatte ein Gewehr, mit dem ich üben konnte. Und ich habe das Gewehr geliebt. Das war für mich immer, da habe ich mich sehr stark gefühlt und war immer für mich eine Abwechslung, genau.
Das ist schon Wahnsinn. Sie waren immer noch so 8, 9 oder wie alt waren Sie dann?
Ja, genau. Mit 9 habe ich dann angefangen, auch die Schießübungen zu machen.
Waren Sie denn auch im Kriegsgeschehen? Also waren Sie an der Front auch mit dabei?
Ja, so meine ersten Waffenübungen waren eigentlich mitten im Krieg. Das war eigentlich sehr gefährlich, wenn man das jetzt so im Rückblick anschaut. Das war genau zwischen der grünen Grenze zwischen Christen und Muslime. Und da war auch ein Scharfschütze dort und ich musste da mit meinem Gewehr eigentlich durchrennen und auf die andere Seite, damit ich dort dann üben konnte. Aber an der Front selber war ich so einmal, zweimal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber da hat man auch nicht so recht gesehen, auf wen oder was man schießt. Da war man hinter so Sandsäcken versteckt und hatte so kleine Spalten, wo man durchschießen konnte. Und da konnte ich einfach losballern, genau. Aber ich bin dankbar, dass ich da wirklich nur zweimal dabei war.
Jetzt haben Sie gesagt, am Anfang war das ja für Ihre Mutter okay. Da war dieser Mann, der hat Ihnen ja auch geholfen, ne? Der hat Sie finanziell unterstützt, der hat sich um Sie gekümmert, der hat sich auch um Kleidung für Sie gekümmert. Mittlerweile trugen Sie Chador, mittlerweile waren Sie in dieser radikalen Miliz, mittlerweile haben Sie Waffenübungen gemacht. Hat Ihre Mutter mitbekommen, was da gerade passiert ist?
Ja, ich denke, so ein gewisses hat sie wirklich mitbekommen und war sie wirklich auch stolz darauf. Also sie hatte wirklich das Gefühl, ja, sie hatte das Gefühl, wow, du bist jetzt so unmuslimisch aufgewachsen in Deutschland und jetzt kommst du hier hin und wirst einfach so ein radikaler Mensch. Und sie wurde da wirklich ein bisschen stolz, dass ich den Shadow anziehe. Der hat dann auch Fotos gemacht. Das hat sie eigentlich sehr gut gefunden. Sie fand es auch gut, dass ich in der Miliz war, weil sie dadurch auch ein bisschen mehr eigenen Freiraum hatte. Das habe ich dann aber auch gespürt. Also ich fühlte mich dann auch ein bisschen abgeschoben, bin dann auch zweimal von zu Hause abgehauen zu der Miliz. Das erste Mal hat sie gar nicht gemerkt, dass ich da mehrere Monate war eigentlich. Also sie hat dann erst spät gemerkt oder an meinem Geburtstag gemerkt, dass ich ja gar nicht nach Hause gekommen bin. Also so ein bisschen kann man sich das gar nicht so recht vorstellen. Nee,
das fällt mir wirklich schwer, dass man erst nach einigen Monaten merkt, dass das Kind nicht da ist. Ist genau, wirklich kaum vorstellbar. Also muss ich ehrlich sagen.
Ja, sie wusste, ich bin dort, aber hat nicht die Ahnung gehabt, wie ich mich da in etwas auch reinsteige. Und die haben das natürlich dann auch gemerkt, dass meine Mutter sich da gar nicht kümmert. Und da wurde der Hass gegen meine Mutter irgendwo auch geprägt oder auch gesät. Und wir haben uns dann als ganze Miliz wirklich auch gegen meine Mutter gestellt. Und ich glaube, erst da hat sie verstanden, wie weit ich gegangen bin.
Weil das heißt, auch ihr Bild hat sich verändert. Sie haben ja gesagt, sie war jetzt keine streng gläubige Frau, sondern sie hat Jeans getragen. Sie waren ja mittlerweile radikalisiert, haben Chador getragen. Also hat das auch den Blick auf ihre Mutter verändert?
Ja, sehr. Es hat ihn wirklich sehr verändert. Also ich habe auch niemals ihre Not gesehen. Das habe ich dann viel später. Aber ich war früher... War meine Mutter wirklich mein Ein und Alles, sie war mein Halt. Also sie war die Konstante in meinem Leben und ich habe mich eigentlich immer durch sie identifiziert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn es ihr gut geht, dann geht es mir gut und ich habe auch immer alles gemacht, dass es ihr gut geht. Und durch diese Miliz habe ich dann gemerkt, es gibt andere Menschen, denen bin ich auch wichtig. Also ich brauche nicht nur meine Mutter und habe dann eben auch durch mein extremes Denken angefangen, sie zu verurteilen und nur zu sehen, was sie eigentlich alles falsch macht und was für eine Sünderin sie ist, in Anführungszeichen.
Und was wurde dann aus der Liebe zu ihrer Mutter? Ist die wirklich erkaltet?
Ja, also ich habe meine Mutter wirklich nicht mehr geliebt, weil wir waren ja sogar bereit, meine Mutter umzubringen. Wir haben wirklich einen Plan gehabt oder waren an einem Plan dran, wie wir meine Mutter ausschalten könnten, ohne noch andere Menschen mit in Gefahr zu bringen. Und da war ich wirklich, also ich kann mir das selber heute fast nicht mehr vorstellen, aber da war ich wirklich selber voll dabei, mit dabei und konnte mir sehr gut vorstellen, meine Mutter umzubringen.
Also es ist ja in vielen Gruppen so, in radikalisierten Gruppen so, dass sie versuchen, selbst die Mitglieder von ehemaligen Freunden und Familienmitgliedern zu entfremden. Aber sie sagen, sie konnten sich vorstellen, die eigene Mutter zu töten. Das ist ja, das ist wirklich für mich jetzt als Außenstehenden hart zu hören, sehr hart zu hören. Hat ihre Mutter das gespürt? Hat ihre Mutter nicht nur diese Abkehr, sondern diese Feindschaft dann wahrgenommen?
Ja, ich nehme es an. Ich nehme an, dass sie sehr stark gefühlt hat, dass ich nicht mehr so zu ihr hochschaue und dass ich sie verurteile. Ich habe sie das auch spüren lassen, wenn wir dann irgendwie wieder Besuch hatten von Männern, die ich nicht so angebracht fand. Und aber ich habe mich nicht wirklich gegen sie aufgelehnt, weil das darf man in unserer Kultur auch nicht. Ich war immer sehr anständig zu ihr. Aber ich denke, sie bekam wirklich auch Angst, weil sie hat mir gesagt, wenn du noch ein drittes Mal abhaust, dann bringe ich dich um. Also das war für sie, das ist auch so eine Drohung, die man halt in unseren Kulturen wahrscheinlich auch noch eher mal so einfach ausspricht. Aber ich denke, sie hat da schon gemerkt, dass da etwas nicht gut läuft. Und deswegen hat sie ja auch wieder Kontakt aufgenommen mit dieser Familie. Das war, denke ich, auch der Grund.
Nun war der Anführer dieser Milizeinheit ja ihre Vaterfigur, so wie Sie es gesagt haben. Wenn Sie es jetzt von heute aus sehen, wie missbräuchlich war sein Verhalten Ihnen gegenüber auch?
Ja, ich denke, ich war ihm tatsächlich einfach wichtig. Ich habe das Gefühl, er hat in mir schon ein Potenzial gesehen und hat mir sogar aber auch mal wirklich gesagt, als er gemerkt hat, dass ich irgendetwas am Zweifeln bin, hat er mir wirklich gesagt, ich könne da auch meinen Weg alleine gehen. Ich müsse einfach die Verantwortung dafür tragen, wenn ich nicht mehr in diesem Leben, wie er es mit mir lebt, leben möchte. Aber er hat mir eigentlich auch nie gedroht, aber mehr so die Angst, dass man eben nicht gut genug ist, dass man nicht reicht, dass man in der Hölle landet. Das war das, das ja immer so auch immer mitgeschwungen hat. Also die Angst vor diesem Gott, das war das, was einem sehr nah gehalten hat, beieinander und bei diesem Extremismus. Und er selber, denke ich, wusste sicher, was er da tat und wollte mich auch so gut wie möglich einbinden. Er wollte mich auch mit sehr, also ja, da war ich eben noch 9 Jahre alt. Ich glaube, da war ich noch niemals 10. Hatte er schon für mich einen Mann gesucht, der mich dann, mit dem ich mich dann verlobt hätte und der mich dann mit 15, 16 auch geheiratet hätte, weil er auf eine Art und Weise für mich wirklich auch sorgen wollte. Aber auf der anderen Art war ich, wollte er mich auch behalten, da wollte er mich wie festbinden, weil irgendwann kam auch mal das Thema, dass ich gesagt habe, vielleicht gehe ich mal zurück nach Deutschland, und das fand er gar nicht gut, das fand er nicht in Ordnung.
Also für mich ist es schlimm zu hören, was Ihnen damals alles widerfahren ist, auch welche Zerrissenheit es da gegeben haben muss, und auch zu sehen, wie Sie da in dieser Gruppe zwar aufgenommen waren, aber welchen Situationen Sie auch ausgesetzt wurden. Aber es konnte Sie ja in diesem Moment auch erstmal niemand aufhalten. Im Gegenteil, wie ist dann auch noch der Wunsch entstanden, den Märtyrertod zu sterben?
Ja, in dieser Zeit, als ich dann wieder bei meiner Mutter war, war ich natürlich immer darauf angewiesen, dass die Miliz mich abholt. Wir hatten ja kein Telefon, wir hatten keine öffentliche Verkehrsmittel. Also ich konnte nicht einfach loslaufen und dann zu der Miliz gehen, und sie waren nicht bei uns in der Nähe stationiert. Und ich war da so am Warten und habe gemerkt, ich brauche einen Sinn in meinem Leben. Und in dieser Zeit ist dann wirklich auch in Beirut, das war 85, im Sommer 85 ist dann wirklich auch es total eskaliert. Und ich war auf der Suche, wirklich immer noch auf der Suche nach dem Sinn. Und in dieser Zeit habe ich dann erfahren, dass es eine Sprengstoffausbildung gibt, die man besuchen kann. Und das Einzige, was man dafür machen muss, ist eigentlich Auto fahren können. Und im Libanon spielt es keine Rolle, mit welchem Alter man Auto fährt. Man musste einfach ans Gaspedal kommen und oben rausschauen können. Das hat gereicht. Und ich habe mich dann so hinter ein Auto gesetzt und gemerkt, ja, ich schaue dann zwar oben raus, aber unten komme ich noch nicht dran an das Gaspedal, und habe mir das aber ganz fest vorgenommen und gesagt, doch, diese Sprengstoffausbildung, die mache ich. Das ist dann mein Lebenssinn. Dann kann ich endlich sterben. Ich wollte auch, ich hatte schon immer als Kind so eine Todessehnsucht in mir. Ich wollte irgendwo auch immer sterben, aber dieser Tod musste ja auch irgendwo einen Sinn ergeben. Und im Islam ist das halt auch der einzige Weg, der Märtyrertod ist der einzige Tod, den man sterben kann, wo man auch weiß, dass man dann wirklich bei Gott sein darf. Und ich habe dann gedacht, so habe ich dann wirklich endlich meinen Frieden, kann sterben und kann dann auch wirklich direkt zu Gott gehen. Und das war natürlich für mich eine gute Botschaft, dass ich da wusste, es gibt diese Sprengstoffausbildung. Und ich habe dann gewartet, und in dieser Zeit vom Warten, bis ich mich anmelden durfte, man hat sich angemeldet, verschwand dann so in 2, 3 Monate, und niemand wusste dann, wo man ist. Also das war dann immer ganz geheim. Und an dem Tag, wenn man sich dann in die Luft gesprengt hat, bei dem Einsatz, den man beauftragt bekommen hat, hat man ein Video gedreht gehabt, das dann in den Medien ausgestrahlt wurde, und hat man sich verabschiedet und zu dieser Tat bekannt.
Also da war die Radikalisierung, und Sie waren kurz davor, den Märtyrertod sterben zu wollen. Sie hatten die konkrete Planung, aber wie haben Sie sich denn dann befreit? Oder hat Ihre Mutter versucht, um Sie zu kämpfen, Sie davor zu bewahren? Wie sind Sie dann aus den Fängen dieser Miliz herausgekommen?
Ja, also im Nachhinein denke ich, das ist für mich alles eigentlich nur ein Wunder, ein einziges großes Wunder, das sich so wie ein roter Faden durch mein Leben zieht. Meine Mutter hatte in der Zwischenzeit ohne mein Wissen mit der Familie wieder Kontakt aufgenommen gehabt, mit dieser Schweizer Familie in Deutschland. Mhm. Diese Schweizer Familie war in der Zwischenzeit aber wieder zurück in die Schweiz gereist und hatte ein halbes Jahr die Post nachschicken lassen. In diesem halben Jahr haben sie wirklich Nachricht von meiner Mutter bekommen. Und mit der Bitte, ob sie uns beide wieder nach Deutschland holen könnten oder zumindest dann einfach mich, weil ich da auf Abwägen bin. Sie hat ihnen nicht genau gesagt, was, aber sie hat ihnen gesagt, dass ich in Lebensgefahr bin. Und parallel zu dieser Sache habe ich angefangen zu zweifeln und habe mich sogar angefangen zu entschleiern. Ich war die Erste in unserem Quartier, die sich verschleiert hat, und war dann eine von den wenigen, die sich wieder entschleiert hat. Also in der Zwischenzeit waren dann alle verschleiert von den jungen Mädchen. Und ich habe gesagt, für mich stimmt da etwas nicht, und habe das Kopftuch abgezogen, habe aber die Miliz nicht mehr getroffen, weil sie einfach nicht mehr vorbeigekommen sind. Und in der Zwischenzeit hatte meine Mutter wirklich wie alles organisiert, dass mir diese Familie, die hat dann für mich in der Schweiz gebürgt. Sie haben gesagt, sie könnten nicht uns beide mitnehmen, herholen. Sie könnten nicht für beide bürgen, aber für mich könnten sie sorgen. Und haben das dann auch organisiert. Und so konnte ich dann im November 85 in ein Flugzeug sitzen, also wirklich ohne eine Flucht, sondern einfach wirklich in ein Flugzeug sitzen und in die Schweiz reisen.
Wie dankbar sind Sie der Familie, den beiden, dem Paar?
Also ich bin dieser Familie, auch meinen Geschwistern, von Herzen dankbar. Und ich weiß, ich werde Ihnen das niemals in Worte ausdrücken können oder Ihnen jeweils etwas machen, um Ihnen das zurückzugeben. Weil was Sie da gemacht haben, das hat natürlich mein ganzes Leben radikal verändert. Und es ist ja nicht nur der Krieg gewesen, sondern meine ganze Suche nach der Wahrheit, nach dem Sinn vom Leben und aus diesem Leben rauszukommen, das voller Angst war, das habe ich wirklich Ihnen zu verdanken. Da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Das kann ich nicht wirklich in Worte fassen.
Wie knapp war das alles, wenn Sie zurückschauen?
Ja, also ich denke, es war immer 5 vor 12, wenn man es so sagen kann.
Hört sich schon fast wie 2 vor 12 an für mich.
Ja.
Oder 1 vor 12. Aber
ja.
zum Glück, wie gesagt, war diese Familie da und haben sie den Weg rausgefunden. Und könnte man sich ja vorstellen und auch wünschen, dass das der Beginn von ganz glücklichen und unbeschwerten Zeiten war. Ganz so war es nicht. Das, was sie erlebt haben, die Bilder, die Erfahrungen kamen auch immer mal wieder zurück. Es gab auch Zeiten, in denen sie suizidal waren. Den Lebensmut verloren haben. Sie waren auch in Therapie. Es gab trotzdem auch immer wieder Rückschläge und dunkle Zeiten, die sie aber überwinden konnten. Sie haben dann auch einen Halt im christlichen Glauben gefunden. Sie haben ihren heutigen Mann kennengelernt und vor bald 20 Jahren haben sie ein Offnigshus, ein offenes Haus gegründet. Erzählen Sie mal, was ist dieses offene Haus und wer sind Ihre Gäste?
Ja, man kann sich das eigentlich am besten so vorstellen, dass wir wie eine Familie sind, eigentlich eine Familie, die man sich aussucht und man kann sich aussuchen, ob man dann immer ein Teil dieser Familie bleibt, auch wenn man wieder auszieht oder ob man einfach nur für eine gewisse Zeit diese Lebensbegleiter hat. Und wir sind für Menschen da, die in ihren, also Jugendliche eigentlich, Teenager und Jugendliche im ersten Sinn, die einfach in ihrem Leben Ähnliches erlebt haben wie ich. Vielleicht nicht auf diese exklusive Art mit Krieg und Ausland, aber die trotzdem Missbrauch erlebt haben, die sich verloren gefühlt haben ihr ganzes Leben lang, weil sie alleine zu sich schauen mussten, die vernachlässigt waren, die irgendwo in einer Krise steckten, aber trotzdem stark genug waren, es zu überleben. Das war ja auch bei mir so. Ich habe das ja so lange überlebt. Und war trotzdem alleine und unglücklich und voller Angst. Und für solche Menschen sind wir einfach da. In dem Sinn, bei uns sieht das einfach so aus, wir leben mit ihnen, wie wenn sie unsere Kinder wären. Und wir begleiten sie. Wir sind mitfühlend, was sie erlebt haben. Aber wir zeigen auch eine gewisse Strenge in dem Sinn, dass wir mit ihnen einen Weg gehen möchten. Also unser Ziel ist es, dass sie in ihrem Leben stehen dürfen und wirklich frei leben dürfen, das Glück der Welt eigentlich auch kennenlernen und den Frieden bekommen, nach dem sich eigentlich jeder sehnt. Und da gibt es Menschen, die bleiben 2, 3 Jahre da und andere, die bleiben manchmal vielleicht 8, 9 oder sogar 11 Jahre da und bleiben auch ein Teil der Familie.
Wie viele nehmen Sie auf? Wie viele sind bei Ihnen?
Ja, wir können bis zu 4 Jugendliche haben wir Platz eigentlich und es gab eine Zeit, da waren wir mal zu 11. Also in der Zwischenzeit lebt auch meine Mutter bei mir, also wir sind auch ein Generationenhaus geworden. Wir haben selber auch eine Tochter bekommen und das war meistens auch eine sehr herausfordernde Zeit, wenn man so ein Baby hat, eine Großmutter hat und Jugendliche hat. Aber wir haben das immer zusammen geschafft und das war eigentlich immer auch sehr schön. In der Zwischenzeit ist das so, dass unsere Tochter jetzt selber auch Jugendliche ist, 15 Jahre alt ist und mit den Jugendlichen sehr intensiv auch unterwegs ist. Das ist etwas sehr Wertvolles und sie genießt es und wir schätzen es auch. Aber wir merken auch, unsere Jugendlichen, die ausgezogen sind, brauchen manchmal auch so ein nach Hause kommen können. Mhm. Und deswegen lasse ich mir einfach ein Zimmer frei als Gästezimmer, dass sie auch immer wieder kommen können, sei das zu Besuch, aber vor allem auch, wenn sie wieder mal in einer Krise stecken. Und deswegen sind es einfach im Moment 2 bis 3 Jugendliche, die wir aufnehmen.
Heute sagen Sie auch, Sie glauben an Gott, aber Sie sind konfessionslos. Was hält Sie heute und ist es diese, dass Sie sagen, konfessionslos, möchten Sie einfach auch loslassen von diesem Gefühl, so muss ich sein oder so muss ich sein und die muss ich wiederum von mir abgrenzen? Also sagen Sie bewusst, ich bin einfach offen, ich bin bei Gott und von allem anderen halte ich mich fern?
Ja, für mich ist das manchmal schwierig zu erklären. Ich denke, Religion entspricht mir einfach überhaupt nicht. Religion ist nicht das, was ich lebe. Und ja, das ist so, ich möchte mich auch von dem fernhalten, was ich muss und was ich nicht soll. Aber was es viel mehr ausmacht, ist eigentlich, ich habe eine Beziehung zu Jesus und ich finde, die Beziehung zu ihm ist das, was mein Wert ausmacht oder das, was meinen Glauben ausmacht. Also warum, dass ich mich konfessionslos nenne, ist, weil ich eigentlich nicht zu irgendeiner Gruppe gehören will, die irgendetwas vertritt, sondern weil ich weiß, die Beziehung, die ich zu Jesus habe, die er zu jedem Menschen will, das ist das, was es eigentlich ausmacht. Wir Menschen haben Religion daraus gemacht. Ich habe eine Beziehung zu Jesus und die lebe ich. Mhm. Genau.
Sie haben mit Ihrem Mann eine 15-jährige Tochter. Wie ist Ihre Beziehung zu ihr? Können Sie ihr richtig nah sein, konnten und können Sie ihr ein Zuhause bieten, das Sie ja so lange gesucht haben? Ne? Also können Sie ihr auch Sicherheit geben?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage und herausfordernde Frage. Ja. Das war, als unsere Tochter geboren ist, habe ich wirklich gemerkt, dass ich noch ganz, ganz viel zu lernen habe. In dem Sinn, ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie das ist, Mutter und Tochter zu sein. Also wie sich das anfühlt, Tochter zu sein von einer Mutter, die dich einfach liebt, bedingungslos liebt und die das Beste für dich will. Und sie hat mir vor kurzem auch gesagt, Mama, wenn ich in deinem Alter gewesen wäre, wäre ich gerne deine Freundin gewesen. Das ist für mich so ein großes Kompliment, wenn ein Teenager-Mädchen sagt, ich wäre eigentlich gerne auch deine Freundin gewesen. Wenn wir gleich alt wären, wären wir wahrscheinlich Besties geworden. Genau.
Und wenn Sie alles zusammennehmen, ich frage das immer am Ende dieses Podcasts, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
Ja, was ist mir wichtig? Also, ich bin dankbar, dass ich das alles, was ich erlebt habe, erlebt habe. Und mir ist wichtig, dass ich das auch weitergeben kann. Mir ist wirklich wichtig, dass ich Menschen begleiten darf. Und mir ist sehr, sehr wichtig, echt zu bleiben, echt zu sein und in einer Verbindung mit Jesus zu bleiben und dort wirklich meinen Halt immer wieder zu suchen. Also ich denke, so herausfordernd, wie wir leben, brauche ich das auch immer wieder, so einen Boden, der mich hält. Und das merke ich, wenn ich dann abgelenkt bin durch den Alltag, dass das Wichtige eigentlich ist, diese innere Ruhe, diese Verbindung und immer wieder das Fokussieren auf das, was zählt.
Vielen Dank, Frau Zimmermann, und Ihnen, Ihrer Familie alles Gute. Respekt für Ihr Engagement und ich hoffe, dass Sie diese innere Ruhe immer wieder finden. Danke, Frau Zimmermann.
Danke Ihnen vielmals. Danke.
Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Nadine Ackermann, Barbara Christopher, Sven Hauser und Martin Müller, Produktion Michael Wagner. Vielen Dank natürlich vor allem auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie gern ein bisschen extra Wissen im Gepäck haben, dann empfehlen wir Ihnen den Podcast vom ARD Weltspiegel. Im Weltspiegel Podcast blicken Sie zusammen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt und erfahren all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz ist. Jede Woche gibt es eine Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.